Aber jetzt, von jetzt an soll es nicht wortlos weitergehen, und deshalb ist Tina Schmidt auch zu mir auf die Bühne gekommen, hat Platz genommen. Herzlich willkommen hier auf der Bühne, Tina. Schön, dass du die Einladung angenommen hast, die wir an dich gerichtet haben.
Ja, sicher. Sehr gerne. Danke. Also es hat mich jetzt gerade mega berührt, muss ich sagen, dieses kurze, wortlose Spiel, ja, weil so, ja, gerade diese Ablenkungen in Formen von Männern und Jesus, der die Hand eigentlich die ganze Zeit aber ausstreckt und da ist. Und ja, es hat auch mit meinem Leben zu tun, dass man sich eben immer von allem Möglichen ablenken lässt, vor allem von Männern, und dann auch irgendwie seine Bestätigung da sucht. Und aber eigentlich immer wie mehr leerer wird sogar dadurch, und dass Jesus der ist, der einem die Würde und ja wiederherstellen kann. Das habe ich so auch erlebt.
Das war jetzt schon ganz ein steiler Einstieg. Sie hat schon eine Frage beantwortet, bevor ich sie gestellt habe. Wir werden noch darauf zurückkommen, dann schön auch der Reihe nach.
Ja,
vielen
der Reihe
Dank.
Nach.
Aber ich schlage vor, wir machen unseren Pantominen-Leute auch einen herzlichen Applaus,
bevor wir weiterkommen.
Tina, du hast ja ein extrem spannendes Leben hinter dir. Du warst so gewissermaßen Hansdampf in allen Gassen, einfach in der weiblichen Form. Du hast ein dickes Buch darüber geschrieben. Ich habe das vor Jahren einmal durchgearbeitet und gelesen in den Ferien. Es war lange, viele Seiten. Wie viel sind es? Etwa 300?
Ja, noch mehr. Glaube ich. Ziemlich dick geworden, ja.
Und deine Geschichte ist deshalb so spannend, und darum haben wir dich ja auch eigentlich eingeladen, weil ich glaube, dass deine Lebensgeschichte stellvertretend das zum Ausdruck bringt, was wir Menschen, ich glaube sogar alle, irgendwo im tiefsten Innersten uns wünschen. Und zwar nicht nur die jungen Frauen, auch wir älteren Semester, auch wir Männer. Genau. Ich glaube, das ist nicht nur geschlechterspezifisch. Ja. Und so hast du dich bereits im Teenager-Alter entschlossen, ich zitiere dich aus dem Buch, du schreibst da, du hast dich entschlossen als Teenager, ich will berühmt werden, ich will es euch allen zeigen. Erzähl uns doch, wie ist das gekommen? Was hat dich dazu bewegt?
Ja, ich denke, dass ich das in mir irgendwie manifestiert hat, immer mehr, vielleicht auch, weil meine Eltern, ich wurde zwar mit allem versorgt und auch recht verwöhnt, aber meine Mutter hat jetzt nicht so viel warme Liebe gegeben, also es war mehr, ich kann das vielleicht gut beschreiben, ich habe später mal eine Postkarte gefunden, die ich zum Geburtstag erhalten habe, und da stand, bitte sei ein liebes Kind, damit wir dich lieben können. Also das hat irgendwie schon dann gezeigt mir auch, es war sehr extrem auf, ja, vielleicht Leistung. Ich muss zuerst etwas zeigen, etwas machen, damit ich geliebt werde. Also es war nicht eine bedingungslose Liebe da, die mich einfach angenommen hat, dass man mich einfach angenommen hat, auch wenn ich nichts Tolles mache. Und irgendwie meine Schwester war viel älter, die hat dann auch früh geheiratet, die hat dann so ein gutes, normales Leben gestartet, und ich halt irgendwie wurde ziemlich wild und habe dann alles gemacht, was Eltern nicht gerne sehen, angefangen zu kiffen, trinken, Ausgang halt, tätowieren, all das irgendwie, und wollte einfach, ja, habe irgendwie gedacht, ich will es euch allen zeigen, ich bin doch auch jemand, genau, vielleicht auch, weil eben in der Familie auch Dinge nicht besprochen worden sind. Irgendwie hatte ich gar keine Meinung. Ich konnte meine Meinung nicht kundtun. Und so, irgendwie hatte ich einen großen Drang. Dachte auch, ich bin etwas Besonderes. Ich werde es euch zeigen, ja.
Und deshalb wolltest du auch berühmt werden? Oder hat das noch einen anderen Hintergrund?
Nein, ich glaube, ja, einerseits das und andererseits war ich einfach Ja, weil ich zu wenig Aufmerksamkeit hatte. Ich hatte mir einfach, ich dachte einfach, und das, ich habe mich dann ja auch in diese Glamour Fashion und diese Medienwelt, und das ist halt dann eine gute Plattform, auch um berühmt zu werden. Und das hat sich dann auch anerboten. Und ich denke, das hat alles miteinander reingespielt, ja.
Und so ist es denn gekommen, dass du schon bald einmal angefragt wurdest, um eine Reporterin zu werden für ein Erotikmagazin. Erzähl uns doch, das ist ein bisschen außergewöhnlich. Wie ist denn das gekommen?
Ja, das, ich war ja eigentlich Buchhändlerin gelernte, war auch ein ganz schöner Beruf, aber das wurde mir dann irgendwann zu langweilig, in der Buchhandlung zu stehen, und das hat sich dann an den Boden, dass da eine kam von diesem Lust und Laune, das war das erste Erotikmagazin in der Schweiz eigentlich, da gab es in Deutschland schon mal eins, da war die Liebe oder so. Und das war ja alles neu und aufregend, und irgendwie die Entwicklung auch, sage ich jetzt mal, von der Sexualität in den Medien und so. Also YouTube gab es ja da noch nicht, also auch kein YouPorn und all das Zeug. Also das war ja eigentlich jetzt verglichen mit dem, was man heute ja sehen kann, harmlos. Genau, aber ich habe dann wurde angefragt, ob ich Umfragen auf der Straße machen möchte, und ich fand, ja, das klingt gut, und das war dann so auch mein Absprung aus der Buchhandlung, und ich habe dann auf der Straße den Menschen intime Fragen gestellt, und ich habe das ganz hemmungslos gemacht. Ja.
Und wie alt warst du da?
Oh, hast das begann? Das war Mitte 20, Anfang 20, dann, Mitte 20.
Anfang 20.
Ja, Ende 90er so Jahre. Ungefähr. Ja, genau. Ja. Und da wurde ich halt dann ziemlich schnell bekannt, also in Bern, obwohl das kam auch auf Tele Zürich. Und ich habe dann, ja, man hat mich dann halt schnell gekannt. Das ist die aus Lust und Laune und so. Und wenn man da mit der großen Kamera dann rumgelaufen ist, und dann entweder sind die Leute schon geflüchtet, weil sie wussten, ui, da kommt eine intime Frage, oder sie haben sich bereitwillig zur Verfügung gestellt. Genau.
Wie hat sich denn das weiterentwickelt, so in den ersten Jahren, als du damit angefotografieren, also nicht mehr Bücher verkaufen?
Also ich habe mich dann ja auch Venus genannt, Venus, das war für mich so ein Name, ja, die Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit, das passt irgendwie zu mir. Ich habe dann auch den Namen als DJ benutzt, also ich habe dann ganz viele Sachen eben gemacht, Hans Dampf in allen Gassen, als DJ Platten aufgelegt an Partys. Ich habe dann bei den Medien auch angefangen, also nach Teleban, da habe ich dann kurz noch, genau, diese Sendung war auf Teleban, da habe ich dann auch noch Nachrichten gemacht, was dann nicht so mein Gebiet war. Dann bin ich zu 20 Minuten gegangen, das hat eigentlich dann auch damals gestartet, ich war da von Anfang an dabei, 2002 war das, ja. Da habe ich auch Themen, Partys, Unterhaltung halt, auch Miss Schweiz-Wahlen und solche Sachen. Dann als Reporterin war ich da vor Ort. Und dann war ich noch kurz beim Playboy in München, da habe ich auch bei einem Playmate-Shooting war ich da dabei, habe aber auch Text- und Moderedaktion gemacht und bin dann aber zurück nach Bern und habe mein eigenes Label, dieses World of Venus, aufgebaut. Das war dann eigentlich eine Agentur für Styling, für Partys und Promotionen. Also wir haben dann Events gemacht, da hatte ich Girls, die waren so ein bisschen sexy angezogen, und wir haben einfach, ja, Fun gehabt, und da kamen viele Leute an diese Partys, zwischen 400 und 1000 Leute. Da habe ich wirklich Events gemacht, und dann wurden diese Frauen auch gebucht von anderen, von Firmen, von anderen Anlässen, und da habe ich dann auch die Agentur aufgebaut. Das hat sich eins nach dem anderen ergeben. Ich hatte das gar nicht so wirklich so geplant. Genau, der Plan war einfach, mich bekannt machen, und ich wurde auch sehr umtriebig, und diese Girls wurden dann auch langsam in der ganzen Schweiz gebucht, darum bin ich später auch noch nach Zürich gegangen. Aber das, ja, hat sich das eine dem anderen irgendwie so gegeben.
Mhm. Konntet ihr mithalten mit dem Lebenstempo von Tina? Habt ihr die alles gespeichert? Ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen in die Tiefe gehen, Tina, in deinem Leben. Du hast uns einen schönen Überblick schon gegeben, genau, über die Anfangsjahre deines Lebens. Und wir hatten ja schon verschiedene Talkgäste hier zu ganz verschiedenen Themen. Aber wir hatten noch nie in den letzten Jahren einen Talk zum Thema auch der Sexualität. Und ich glaube, du bist eine Person, die wirklich eine Gabe hat, auf eine gute Art, auch dieses dauerbrennende Thema Sexualität. Wir werden ja medial jeden Tag mit Reizen überflutet, auch zu sprechen. Wir wollen da ein bisschen in die Tiefe gehen. Tina, du hast einmal den Satz geprägt, du siehst ihn auch da vorne, ohne Sex sterb ich. Ein krasser Satz. Warum war die Sexualität dann in deinem Leben so zwingend wichtig oder was war damit existenziell für dich verbunden mit Sexualität?
Ja, ich glaube, ich habe einfach extrem eben nach Liebe, Annahme, Bestätigung gesucht und ich denke, die Sexualität war da auch eine Art, ja nicht Plattform, aber war halt praktisch und naheliegend, weil also ich habe schon in der Schule immer mehr irgendwie die Jungs, die Aufmerksamkeit der Jungs versucht zu erhaschen, als dass ich da wirklich gut gelernt habe in der Schule und aufgepasst. Und dann eben als Teenager schon rege irgendwie, ich hatte mein erstes Mal mit 15 schon früh und ich habe mich auch, ja, ich hatte innerlich, glaube ich, wirklich einen tiefen Selbstwert und habe mir auch Bestätigung geholt durch diese Bekanntschaften. Ich habe mich immer nach Beziehung gesehnt, aber trotzdem halt mich sehr schnell hergegeben, kannte keine Grenzen, eben fand mich nicht, habe mich nicht als wertvoll angeschaut, denke ich so, und habe mich daher auch schnell, ja, hergegeben. Und irgendwie hat das dann halt auch zum Lebensstil gepasst. Also, Partys und Medien und Fashion, das irgendwie, man trinkt im Ausgang, dann eben später halt bei diesen ganzen VIP-Partys, du hast gratis Alkohol, du hast, das wird dir serviert, also ja, das gehört irgendwie auch dazu und von dem her war das für mich auch gar nichts Besonderes mehr irgendwie, Sex zu haben, sondern es gehörte einfach dazu. So habe ich jede Beziehung eigentlich auch gestartet und oder eben es wurde dann ja auch nur was Kurzes oder wurde nicht irgendwie, also ich habe dann zwischen 20 und 30 habe ich schon eine 6-jährige Beziehung gehabt, auch obwohl ich dieses ganze Venus, World of Venus Agentur geführt habe, aber das war wirklich so wie ich habe auch meine Karriere eigentlich als an erster Stelle gestellt und nicht wirklich die Beziehung und ich habe ich glaube, es war auch, man ist auch kaum an mich herangekommen, an mein Herz. Also ich denke, ich habe zwar Nähe gesucht, aber konnte sie selber auch gar nicht anbieten. Bin dann auch später, also ich bin auch aus dieser langjährigen Beziehung geflüchtet, ohne mich groß zu erklären. Das war eigentlich auch sehr schlimm für diesen Mann. Und das habe ich später dann auch als schlimm empfunden, wo ich dann eigentlich ein bisschen das hinterfragen konnte endlich. Genau, habe mich dann eben auch lange dann mit ganz Jungen eingelassen, weil ich vielleicht dachte, ja, die sind gar nicht so ernsthaft oder so. Und bin dann immer wieder geflüchtet aus Beziehungen, wahrscheinlich auch aus der Angst, dass ich verletzt werde und dass ich ja die Kontrolle behalte. Ja, so hat sich das dann eigentlich, aber das war schon, ja, das war wichtig, also war sehr wichtig. Ich konnte mir nicht vorstellen, ohne zu leben oder wo ich dann eben später auch andere kennengelernt habe, die irgendwie noch gar nie Sex hatten, dachte ich so, was, das gibt's? Also ich kannte niemanden in meinem Umfeld oder so.
Du würdest also sagen, hinter diesem Satz ist ja ein krasser Satz, eigentlich steht auch ein bisschen ein Suchtpotenzial, fast ein bisschen hat es und man muss es immer mehr haben, ist wie abhängig oder ist das ein bisschen auch ein Werbeslogan gewesen damals?
Nein, das kam ja irgendwann später, dann nach den ersten Talks oder so, hat sich dieser Satz dann irgendwo eingefunden. Aber ja, ich denke schon, das hatte schon Suchtpotenzial. Ja. Und ich denke auch, ich habe wahrscheinlich früher fast nie Sex nüchtern gehabt, oder? Also da waren immer Drogen dabei, bekifft oder Alkohol, oder? Also auch nicht. Auch eigentlich denke ich, groß, also auch egoistisch in dem Sinne. Es geht eigentlich nicht ums Gegenüber, sondern vor allem um die eigene Lust zu befriedigen oder auch Selbstbefriedigung. Das war auch, das habe ich auch fast suchtmäßig auch gemacht, aber ich denke, das hat eben hatte dann auch viel zu tun mit irgendwie Druck ablassen und gar nicht so viel mit wirklicher Sexualität. Aber es war auch so ein Outlet, oder? War auch so ein ja, Ventil. Genau.
Vielen Dank für deine Offenheit. Gehen wir doch noch ein bisschen weiter in deiner Geschichte. Du hast das schon erwähnt. Du hast dann als Modestylistin gearbeitet, hast deine eigene Eventagentur gegründet. Wir haben hier ein Bild. Venus hast du das genannt. Was hat dich denn daran, so an diesem Lifestyle im Besonderen fasziniert?
Ja, eben, es war so die Zeit von Paris Hilton auch. Das war damals, glaube ich, so ein bisschen die erste Selbstdarstellerin, die da oft in den Medien war und so. Und irgendwie, eben, es gab ja noch nicht mal YouTube, es gab noch nicht mal keine Social Media. Ich weiß noch, zuerst habe ich World of Venus sogar als Online-Magazin gegründet. Ich glaube, das war sogar das erste in der Schweiz. Ich habe dann mich selber auch immer mit anderen Stylings gezeigt und da hat sogar einer gesagt, irgendwie auch von Zürich, so, du kannst dich doch nicht immer selber zeigen in anderen Kleidern. Also es war noch weit weg von dem, was wir jetzt heute haben, wo sich jeder selber darstellt und jeder seine eigene Plattform hat mit Instagram und so weiter. Also war schon sehr, eigentlich von dem her auch pioniermäßig, ja. Und mich hat es einfach fasziniert, genau, für mich gab es einfach ich habe mich nicht auseinandersetzen wollen mit Konflikten, mit Leid, mit Tod, mit schwierigen Sachen, sondern mein Leben war einfach Hauptsache Party, es gibt kein Morgen, ich lebe im Jetzt und ja, eigentlich sehr oberflächlich, auch eine Scheinwelt irgendwie. Ich will mich nicht mit Schwierigem auseinandersetzen, ich bin unsterblich und so, ja.
Wenn man dir zuhört, hat man so einen Eindruck, wir werden schnell alt einerseits und auf der anderen Seite sind die, das Gleiche bewegt die Menschen ja heute einfach noch in einer anderen Form. Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem Bereich. Du hast mir da noch ein Bild geschickt, einfach, dass mal konkret wird. Was ich darauf sehe, ist Bern, ich glaube der SCB ist das, der Hockey-Club. Genau. Erzähl uns doch ganz kurz, dass wir ein Bild haben, was ging da zum Beispiel ab bei so einem Event wie damals beim SCB? Die waren ja immer wieder mal Schweizer Meister.
Ja, genau. Ja, das war noch lustig, weil früher als Teenager war ich sogar SCB-Fan und später, als ich dann eben, ich habe auch so World of Venus Pin-Up-Kalender gemacht und dann kam tatsächlich der SCB und wollte auch einen Pin-Up-Kalender. Also ich habe dann mit den Spielern, wir haben dann, das war auch noch bevor es da die ganzen sexy Bauernkalender und all das gab, haben wir dann diese Spieler inszeniert mit einem Pin-Up. Da gab es dann einfach 12 Kalenderblätter und da gab es auch einen Kalender, den der SCB dann verkaufte im Shop und so, und da gab's auch eine Party und dann habe ich eben auch meine Models und Hostessen, die kamen dann in Limousinen mit den SCB-Spielern und dann gab's im Dü-Theater in Bern einfach eine Party.
Genau. Da ging die Post ab.
Ja, da ging die Post ab, da wurde getanzt, getrunken, gefeiert, genau.
Und dann kam dann eine Phase, wo diese Power-Venus plötzlich anfing zu bröckeln, du bist dann in eine innere Krise gestürzt. Was ist da passiert?
Ja, ich denke, da stand auch die Entscheidung bevor, ob ich jetzt von Bern nach Zürich gehe. Da habe ich auch schon Aufträge in Zürich wahrgenommen, mit einer anderen Agentur zusammen. Da hatte ich diesen anderen Mann verlassen, 2 Jahre, da habe ich wirklich immer mit Jungen, ich war da 32 und war mit einem 18-Jährigen zusammen. Dann war da die Eröffnung vom Stade Suisse, da wollte ich mit ihm hin und dann auf halbem Wege bin ich umgekehrt. Da merkte ich irgendwie, ich kann das gar nicht mehr, das stimmt irgendwie nicht, ich kann nicht so einen Jungen als meinen Partner da öffentlich zeigen. Also irgendwie hat diese Fassade extrem angefangen zu bröckeln und ich habe mich total angefangen zu hinterfragen. Ich bin dann auch von der Street Parade von Zürich heimgefahren. Ich habe dann irgendwie gekifft, aber ich habe gemerkt, ich kann mich wie nicht mehr beruhigen. Es hat wie einen Realitätsverlust gegeben oder vielleicht eben einen Realitätsgewinn. Also es ist noch schwierig zu erklären, aber du kannst vielleicht das Bild mit dem Kochtopf zeigen. Das habe ich dann später gezeichnet. Es war eigentlich wie wenn ein Topf lange Zeit, Dampfkochtopf lange Zeit piepst und man hört es nicht und dann irgendwann sprengt es den Deckel ab und alle Gefühle kommen irgendwie in einer krassen Heftigkeit auf mich ein, also ich denke, Gefühle, die ich eben nicht wahrgenommen habe oder lange unterdrückt habe, wie auch Angst, auch Trauer, auch Sachen, mit denen ich mich eben wirklich nicht beschäftigt habe. Und ich hatte extreme Schuldgefühle. Also es gab dann wirklich so 2-3 Monate, wo das auf mich eingewirkt hat, wo ich nicht mehr rausgegangen bin, wo ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich hatte extreme Schuldgefühle, weil ich diesen Mann eben verlassen hatte. Ich hatte Scham, große Schamgefühle. Ich wollte diese Venus nicht mehr sein. Ich hatte wirklich, es hat so von Selbstliebe zu Selbsthass gekippt. Also auch eine große Identitätslosigkeit. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Ich habe auch geträumt, dass irgendwie war ich im Postauto. Dann kam der Schaffner rein und hat gesagt, Ausweise bitte, Tina Weiß, Tina Weiß. Ich habe mich überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Also ich wusste nicht mehr, ja, wirklich, wer ich bin. Also wenn so dieses Image von dieser Venus irgendwie starb, dann wo ist Tina, wer bin ich überhaupt? Also es war wirklich eine beängstigende Zeit auch. Und ich habe ja Gott nicht gekannt, ich habe auch da überhaupt keine Christen gekannt, keine Bibel gelesen. Ich wusste einfach auch, ich habe sehr oberflächlich gelebt, ich spürte auch, ich habe keine Beziehung richtig zu meinen Eltern, es ist alles so oberflächlich, wir essen zusammen, ja, man spricht über irgendwelche anderen Leute oder Politik und gar nicht über uns selber. Also es war wirklich eine schwierige Zeit und ich dachte auch, ja, ich bin krank psychisch und so, ich habe ADHS, das hatte ich dann nicht, da ging ich einen Test machen, aber ich bin dann auch nicht in Behandlung gegangen, also ich vertraute mich auch niemandem an, genau, außer einer Freundin, wo ich in dieser Zeit bei ihr gewohnt habe. Und dann irgendwie habe ich es mit mir selber ertragen müssen. Also ich hatte auch Selbstmordgedanken, wirklich heftig, musste ich kämpfen irgendwie. Also ich denke, Gott war schon da und hat irgendwie mich auch durchgetragen, aber ich wusste es noch nicht. Oder ja.
Das war so, wie du es gezeichnet hast, so ein Kochtopf, wo alles jetzt da rausgedrängt hat, ja, was du da auch aufgeschrieben hast. Frage, wie bist du dann, als du das realisiert hast, was dich ja völlig kaputt gemacht hat, wie bist du damit dann so in der ersten Phase umgegangen? Was hat sich verändert oder was hast du gemacht?
Ja, so erste Phase eben war eigentlich wirklich nur ein Kämpfen, ein mich selber ertragen, ein irgendwie aushalten, ausharren von diesen Gefühlen, von diesem eben mich völlig verkehrt fühlen und nicht echt gefühlt haben.
Hast weitergearbeitet dann im Beruf?
Später bin ich dann, nach diesen 2-3 Monaten bin ich dann nach Zürich gegangen und habe eigentlich ähnlich weitergemacht, einfach mit meinem Namen, nicht mehr mit Venus und für mich, ja, ist diese ganze Agentur und alles, was ich mir aufgebaut hatte, habe ich eigentlich einfach gelassen. Aber ich habe dann ähnlich eben mit dieser anderen Agentur in Zürich, PR-Agentur, habe ich dann schon ähnlich weitergemacht. Eigentlich, wir hatten wieder Hostessen, wir hatten noch größere Kunden, Uhrenkunden, Alkoholmarken und so weiter. Und als Stylistin weitergearbeitet, auch Prominente eingekleidet und so weiter.
Was hat sich in der damaligen Phase dann irgendwo ein bisschen verändert durch diese...
Dass ich Yoga gemacht habe und nicht mehr geboxt habe. Ich habe ja noch geboxt früher. Genau. Dann bin ich ein bisschen in die Ruhe gekommen. Ich habe dann auch ein bisschen so meditiert und solche Sachen gemacht. Also ich denke, ich habe angefangen, wirklich auch zu suchen nach Identität, nach Ruhe, nach Frieden, nach Echtheit irgendwie. Aber habe trotzdem noch... eigentlich schon auch ziemlich noch mit Action weitergearbeitet, auch noch mehr Partys in Zürich, da läuft ja noch viel mehr als in Bern, genau. Auch noch andere Drogen probiert, kam dann noch Kokain dazu, Gott sei Dank, nur ab und zu, also nicht, dass mich da extrem noch reingezogen hat oder so.
Vielen Dank, Tina, ich schlage vor, dass wir mal eine Pause machen, ist ja auch ein Timeout-Gottesdienst, wo wir Gelegenheit haben, auch das, was wir gehört haben, dass ich ein bisschen setzen kann. Wir leben eben in einer schnelllebigen Zeit. Es tut gut, auch im Gottesdienst mal ein bisschen stille zu werden, das setzen lassen, und die Band wird uns ein Lied vortragen. Sie dürfen aber, wenn Sie wollen, gerne auch mitsingen, und dann kommen wir dann wieder auf gehen die Bühne für die Schlussrunde. Ja. Mhm. Wir kommen jetzt noch zum zweiten Teil, zum Schlussteil. Tina, bist du ready? Magst du noch?
Ja. Ja, ich hatte, glaube ich, noch nie eine Pause im Talk.
Ja, das ist ein Time-Out-Gottesdienst. Time-out. Das werdet ihr nachher bei euch auch einführen.
Okay. Ja, vielleicht braucht es das auch bei meiner Geschichte.
Ja, wir kommen zum zweiten Teil, und die Band hat uns das inhaltlich eigentlich schon ein bisschen eingeführt. Ganz herzlichen Dank. Ist also auf eine spirituelle Reise gegangen nach Indien. Du schreibst in deinem Buch, um das Geheimnis andauernder Liebe zu finden. Erzähl uns doch noch ein bisschen mehr, was hast du da erlebt auf dieser Reise, und wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Genau, also dazu gekommen, ich habe ja dann mich eben mit Buddhismus auseinandergesetzt, auch noch Schamanismus, einfach irgendwie mystische Sachen. Also für mich war da der christliche Glaube noch weit weg, oder der war eigentlich nicht spannend für mich oder attraktiv. Ich habe dann auch, wo ich dann einige Jahre, nachdem ich dann in Zürich war, habe ich dann meine Agentur eben auch dort habe ich alles aufgegeben. Ich habe mich dort auch wieder selbstständig gemacht, habe noch erfolgreich gearbeitet, und dann irgendwie, das war in dem Jahr, wo ich nach Indien ging, war ich zuerst auch noch in Südafrika, und dort war ich in den Townships bei den Kindern. Das hat mich extrem bewegt. Da sind, denke ich, meine Schutzmauern wirklich so gefallen, und ich kam sehr, ja, irgendwie in Berührung mit mir selber, war auf dem Weg zu mir selber, und das war dann auch meine Intention, mich selber zu finden, auch echte Liebe zu finden. Und ich habe dann alles eben aufgegeben. Ich hatte wirklich plötzlich auch einen totalen Frieden über dem. Ich wusste, ich muss irgendwie weg. Ich will nichts mehr mit diesem Glamour und all diesem schnellen Leben zu tun haben. Und das war schon ein gewagter Schritt. Also ich habe dann alle meine Kleider verkauft. Ich bin aus der Wohnung raus. Ich war da an der Langstraße, habe ich gewohnt, mittendrin im Zeugs. Und die Leute dachten so, jetzt spinnst du total. Jetzt bist du doch auf dem Höhepunkt deiner Karriere. Und ich dachte, nein, ich werde jetzt normal, und das kommt schon gut. Aber ich wusste noch gar nicht so genau, was es war. Aber ich denke, Gott, Jesus hat mich gezogen, oder der Heilige Geist hat schon gewirkt. Ich habe dann auch geträumt. Gott hat immer irgendwie auch durch Träume gesprochen. Ich habe von Entrückung geträumt. Ich hatte keine Ahnung, was das war. Am Morgen bin ich aufgewacht, und es so, Jesus hat mich entrückt, und ich musste nachlesen gehen, was entrückt bedeutet. Und irgendwie wollte ich wahrscheinlich so von dieser Welt verschwinden, oder hat mir das langsam alles zugesetzt, auch was passiert, auch an der Langstraße, die ganzen drogensüchtigen Prostituierte. Ich denke, Gott hat mir immer wie mehr auch seine Perspektive gegeben, dass ich eben das andere sehe und nicht mehr nur das tolle, glamouröse irgendwie. Und dass ich nach Indien gekommen bin. Also eben, Gott hat, glaube ich, unergründliche Wege, wie er jeden ruft. Aber das kam auch über einen Pastor, der einen Modeladen hatte und nicht mehr als Pfarrer arbeitete, sondern als Modeberater, und der war Inder, und ich bin bei dem irgendwie gelandet, und der hat gesagt, willst du nicht nach Indien gehen, da ist ein Waisenhaus, da kannst du eine Auszeit nehmen, weil ich wollte einfach irgendwo hingehen und dachte, ja, Indien klingt spannend, da kann ich noch mehr vom Buddhismus lernen, da kann ich noch Hinduismus kennenlernen, und ja, genau, habe ja dann auch noch im Zelt in diesem Sommer gewohnt, an der Aare, barfuß rumgelaufen, also wie ein Hippie, und habe mich dann wirklich extrem gewandelt, und bin dann schlussendlich in diesem Waisenhaus in Indien gelandet, was eigentlich auch sehr bezeichnend war dann.
Wirkt dir noch nach? So vieles nacheinander. Also du bist jetzt in diesem Waisenhaus gelandet.
Ja, du hast auch zwei Fragen gestellt, ja, wie es dazu gekommen ist. Und wie
immer, dass das Timeout bleibt. Gell?
Und ich musste ein bisschen die Vorgeschichte, warum ich nach Indien oder einfach alles aufgegeben habe.
Alles gut. Ja. Jetzt bist du also in diesem
Waisenhaus. Weißt du, warum das so dick geworden ist?
Wir müssen das in kurzer Zeit durchgehen. Ja?
Genau.
Jetzt bist du also in diesem Waisenhaus gelandet in Indien. Was war da völlig neu? Du bist ja so viele Orten rumgekommen, so viel erlebt, aber da war ja etwas ganz anderes, was dir begegnet, was du nicht kanntest oder so nicht
ja,
kanntest.
Ja, genau. Eben, ich bin ja viel gereist vorher, aber ich habe mich auch nie mit Armut konfrontiert oder konfrontieren lassen, eben dann erstmals in Südafrika und dann auch in Indien. Also da kam einiges auch zusammen, halt Indien, was schon sehr exotisch war, dann aber auch noch Christen, indische Christen, dann die Kinder, die eigentlich, also eigentlich eben Waisenkinder und ich habe dann auch, ich kam mir eigentlich selber vor wie eine Waise, die sich nach Liebe sehnt, die sich irgendwie elternlos gefühlt hat. Also ich hatte auch den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen, bevor ich auf diese Reise ging, weil ich einfach merkte, hey, es geht nicht gegen euch, aber ich muss jetzt für mich schauen irgendwie. Aber es war dann auch, es war Weihnachtszeit, also es war genau vor 10 Jahren und das hat mich, ja, vieles hat mich dann dort konfrontiert. Schön, aber auch krass, weil die haben mich auch gefragt dort, ja, hast du Familie, hast du Mann, Kinder, zeig Fotos von deinen Eltern. Und ich hatte, nein, ich habe keinen Mann, ich habe keine Kinder, bin zwar Ende 30, war ich da, 37, nein, habe keine Fotos von den Eltern dabei. Es war eigentlich, und ich hatte nur diesen Lebensstil, den ich da irgendwie hatte. Und ich hatte wie nichts Gescheites vorzuweisen oder irgendwie war eigentlich, fühlte ich mich total verkehrt. Und ich habe diese Gnade aber irgendwie erlebt von diesen Christen dort, diese Liebe von Jesus kennengelernt. Ja, wirklich seine Gnade, die auch meine Scham bedeckt hat, weil ich habe mich wirklich eigentlich geschämt. Ich war da auch dann noch liiert mit einem Mann aus Sri Lanka, den ich dann später noch besucht habe und ich wusste, es ist alles einfach nur verkehrt. Also da war auch noch eine Missionarsfamilie aus Kanada dort mit ihren jungen Töchtern, die haben mit den Kindern Programm gemacht in der Kirche und ich dachte, hey, in diesem Alter habe ich nur Blödsinn gemacht oder irgendwie getrunken schon und ja, mit Jungs und so. Und die ja, haben mich total beeindruckt auch. Und ja, da kam wirklich einiges zusammen, was mich konfrontiert hat.
Du hast vorhin gesagt, du hast da hier eine neue Liebe oder eine tiefe Liebe plötzlich kennengelernt. Beschreib uns einmal, was war denn diese Liebe? Was war der Inhalt? Was war plötzlich so anders, neu?
Also auch der die Liebe, die sie eben auch untereinander hatten, das steht ja auch in der Bibel, habe ich dann später gelesen. Die Welt wird erkennen, wenn ihr Liebe und die Liebe, die ihr untereinander habt. Also auch wie diese Familie auch wieder, diese Missionarsfamilie, wie die habe ich mal gesehen, wie die irgendwie einen Konflikt hatten und dann wie der Vater das mit ihr gelöst hat, dass die das eben besprechen gegangen sind und dann war das wieder gut und das hat mich extrem beeindruckt, weil ich das so einfach nicht kannte. Und ja, diese Liebe, die sie einfach, ja, die sie so freigebig hatten auch, also nicht zuerst auf sich selber schauten oder eben für sich selber genug hatten, so dass sie eben weitergeben konnten. Also dass es nicht darum geht, eben es ist dann ja auch nicht nur, weil zuerst dachte ich ja, ah, ich liebe jetzt mich selber, empfinde mich jetzt wertvoll oder ich liebe mich selber, aber es geht ja über das hinaus, weil dann sonst bist du wieder im Egoismus. Also ich merkte, hey, da ist ein Gott, der dich liebt. Und wenn Gott mich liebt, dann liebe ich mich auch selber und dann kann ich auch Liebe weitergeben. Und das ist ja eigentlich dann das erste, zweite Gebot von Jesus. Diese bedingungslose Liebe auch, dass ich eben nicht zuerst etwas leisten muss, nicht zuerst etwas, weil eben ich hatte ja dort eigentlich nichts Gescheites vorzuweisen. Also war ich eigentlich ein Nichts, hätte ich sein können in denen Augen. Aber sie haben mich trotzdem geliebt. Also habe ich dort eigentlich die bedingungslose Liebe von Gott erleben dürfen. Durch diese Menschen auch.
Mhm. Spannend. Erzähl uns doch noch weiter. Wie bist dann du selber in den Genuss dieser Liebe gekommen, die du bisher nicht kanntest? Hast du das beobachtet bei anderen? Was hat das mit dir gemacht?
Also einfach, dass ich mit ihnen zusammen gewesen war dort oder Ja, es war dann wirklich auch so eine Gratwanderung, weil ich wollte dann, wie es mir gewohnt war, einfach alleine raus und irgendwie in die Stadt fahren. Und das hieß dann, nein, du kannst hier nicht alleine, du musst mit jemandem zusammen und schon nur irgendwie vom einen Gebäude zum anderen. Und ich dachte, ja, das ist ja jetzt total übertrieben. Aber ich merkte irgendwie, okay, die sorgen sich echt. Also es war für mich auch wie ein Sinnbild wieder von Gott eigentlich, dass er uns ja manchmal eben diszipliniert oder erzieht, aber das aus Liebe und nicht aus Strafe. Also, dass er uns nicht etwas vorenthalten möchte. Also, die wollten ja jetzt nicht, dass ich da nichts anschauen gehen kann, sondern sie wollten einfach, dass ich geschützt bin und sicher bin. Also, das hat eigentlich, ja, Indien hat eigentlich wirklich, dieser Ort hat sehr vieles in dem Sinn gerade auch sinnbildlich von Gott mir aufgezeigt. Und ich habe ja dann auch noch, dann kamen ja auch Zweifel, aber ja, wird mein Leben als Christ dann ganz langweilig oder sind alle gleich oder kann ich mich nicht mehr farbig anziehen? Aber Gott hat mir dann wirklich diese Zweifel auch genommen, weil er hat mir dann auch noch Hippies gezeigt, die auch Christen waren. Also ich kam dann irgendwie noch zu einer Gruppe Hippies, die Worship auf dem Rasen machten und das gefiel und farbig sich anzogen und das gefiel mir auch extrem, weil da merkte ich, ah ja, nein, Christen sind total unterschiedlich, das ist es ja. Eigentlich bei Gott ist eben genau jeder sehr individuell, also man verliert nicht irgendwie seine Individualität, im Gegenteil, man ist einzigartig bei ihm und unverwechselbar und eben auch wertvoll. Und ich habe dann auch wieder geträumt, weil ich dachte, also ich habe dann auch Bibel gelesen zum ersten Mal und vieles, was ich gelesen habe, war wirklich lebendiges Wort, weil ich dachte, ja genau, also ich habe Sachen hinter mir gelassen, so wie es heißt, ja, sammle deine Schätze auch nicht auf Erden an, sondern im Himmel und das habe ich ja auch gemacht, indem ich so vieles losgelassen habe, aber gut, Gott ist ja nicht gegen materialistische Dinge, wir können die auch genießen, aber eben für mich war so vieles, habe ich mich darüber identifiziert gehabt und von dem her war es für mich, um zum Kern zu kommen, war das für mich so nötig. Und dann habe ich eben auch, er hat eine auch die Geschichte vorgelesen von der Frau am Brunnen, wo ich gemerkt habe, hey, ja eben, ich habe so vielen Orten gesucht, ich hatte viele Männer, ich hatte versucht, mir dort Liebe und Bestätigung zu holen, aber ich habe das bei Jesus dann gemerkt, hey, er ist eben das lebendige Wasser, er ist der, der mich erfüllt. Ich muss das nicht mehr bei anderen suchen und er hat wirklich auch wieder diese Würde hergestellt, diese Heilung gebracht. Dass ich gemerkt habe, ich bin kostbar, ich habe mir wieder gute, gesunde Grenzen gegeben, dass ich mich selber eben auch als wertvoll anschauen konnte. Und auch Schuld, also ich habe dann eben auch geträumt, dass ich Geld abzahlen musste an verschiedenen Stellen, hier 400, da 800, wie wenn ich irgendwie Schulden begleichen müsste. Und ich bin aufgewacht und habe dann gecheckt, was das mit dem Kreuz auf sich hat. Ah, Jesus ist für mich gestorben, damit ich eben ja reinen Tisch habe, dass ich eben nichts, ich kann nicht mit Leistung mich freimachen, ich kann nicht mit etwas bezahlen, ich kann es mir nicht erkaufen, diese Gnade ist einfach ein Geschenk und ich kann es nur annehmen, indem ich eben nicht mehr stark sein muss und selber leisten, sondern endlich auch mal einfach nehmen und empfangen darf und mich einfach ihm ja hingebe. Und das war schon schwierig für mich, oder mich hinzugeben, nicht die Kontrolle abzugeben. Aber das war dann eigentlich eben der größte Befreiungsschlag für mich auch. Mhm. Befreiung von Süchten, also auch Vergebung natürlich dann, dass ich mir selber vergeben konnte. Also zum Beispiel auch für Abtreibungen. Das kam dann später auch nochmal hoch und dass ich oder diesen Mann verlassen habe und so verletzt habe, da kam viel Vergebung für mich, was ich getan habe, aber ich konnte auch meinen Eltern vergeben und merken, hey, sie haben auch nur das gegeben, was sie konnten, wie sie es kannten, ja, war halt nicht mehr da. Also da war sehr viel Befreiung durch Vergebung und Befreiung von eben dann auch Selbstbefriedigung zum Beispiel, dass ja, ich wurde so erfüllt, dass das eigentlich gar nicht mehr nötig war, oder dass ich dann sogar eben Gott gesagt habe, hey, wenn du mich jetzt, ich vertraue mich dir an, also wenn du mich jetzt als Nonne einsetzen willst, dann vertraue ich dir, dass du mir das Bedürfnis wegnimmst, dann wird das schon gut, oder du wirst mir irgendwann einen Mann bringen, aber wenn es nach dir geht und nicht mehr nach mir, soll es gehen. Also ich habe das wirklich, ja, ich habe das aus reinstem Herzen sagen können, und durch das habe ich eben auch große Befreiung erleben dürfen.
Wunderbar, du hast jetzt schon von der Veränderung gesprochen durch das Evangelium. Vielleicht nochmals ganz kurz zurück. Gab es so einen Moment, oder wie hast du das erlebt, dass dann du zum ersten Mal wusstest, jawohl, jetzt habe ich diese Liebe auch? Oder du hast gesagt, das Leben Jesus geben. Wie hast du das gemacht,
ja, ganz eben, konkret? Es sind schon verschiedene Dinge, die halt in diesen zwei Monaten da um diese Weihnachtszeit herum passiert sind. Also einerseits, also es gab schon, eben es gab diesen Moment, wo ich jetzt gesagt habe, wo ich Jesus meine Sexualität anvertraut habe, da habe ich irgendwie in den Spiegel geschaut morgens, dann irgendwann bin ich am Morgen auch aufgewacht oder eben nach diesem Traum, ich weiß nicht mal ganz genau, was jetzt genau wann war, aber es hat sich alles dann schon so komprimiert in dem einen Monat zugetragen, aber ich bin dann auch am einen Tag auf dem Bett gehüpft und habe gewusst, jetzt habe ich die Liebe, jetzt ich will mit Jesus leben, und bin das dann auch diesen eben diesen Missionarstöchtern freudig mitgeteilt, so, also das kam einfach, ja, durch die Träume, durch die Weihnachtsevents mit den Kindern, ja, das mit den Hippies, mit es kam einfach so eins nach dem anderen irgendwie. Mhm.
Vielen Dank. Wir haben ja am Anfang die Pantomime gesehen. Würdest du sagen, da gibt es einen Zusammenhang, was da gespielt wurde? Das haben ja die Frauen selber sich ausgedacht, jetzt mit deinem Leben.
Ja, das war bewegend. Ja, ich denke, in den Beziehungen mit den Männern, da habe ich mich nicht wirklich als Opfer gefühlt. Also ich habe mich nicht gefühlt, als würden die mir was nehmen, irgendwie habe ich mich auch selber betrogen, indem ich halt das Gefühl hatte, nein, ich habe die Kontrolle, ich bin die Männer nimmt und wieder verlässt und so. Von dem her denke ich, habe ich da nicht so bewusst meine Würde verloren, aber wahrscheinlich habe ich sie eben schon als Kind oder ja schon früh verloren oder habe mich einfach wertlos gefühlt und dann später halt so eine dicke Schutzschicht gehabt, dass ich dann gar nichts mehr so an mich rangelassen habe. Also ja, habe auch ich genauso mit Männern gespielt wie umgekehrt, denke ich so. Ja. Oder halt doch immer ja Beziehungen gesucht. Also für mich war es nicht ein Spiel unbedingt. Ich habe mich schon immer gesehnt nach Liebe und Beziehung. Nur hat es nicht wirklich funktioniert, natürlich, so wie ich es eben gelebt habe.
Mhm. Wenn ich nochmals kurz aufs Thema Sexualität zu sprechen komme, du hast ja erwähnt schon, das hat auch da Veränderungen gegeben.
Jetzt reicht es dann mit diesen intimen Fragen.
wie war denn das? Das war ja ein Wechsel, war das nicht wie ein Entzug oder wie hast du das erlebt?
Nein, eben, das ist eigentlich, ich glaube, dass Gott Wunder tut, und das war halt auch eins dieser Wunder, dass er mir so stark wieder Identität gegeben hat, dass ich merkte, ich bin nicht mehr abhängig von vielen Dingen, nicht mehr abhängig, sondern ich bin jetzt in Abhängigkeit mit ihm, und er hat mir so viel Frieden, also im Wort Befriedigung ist ja sogar das Wort Frieden drin, also ich glaube, dass er einem so viel Frieden geben kann, dass man eben nicht ja, die Bestätigung von Menschen braucht. Klar, es ist schön, wenn wir sie haben, es ist schön, wenn wir Komplimente bekommen, wenn wir Zuneigung, logisch, brauchen wir von Menschen, aber ich denke, wenn wir wirklich, ja, Jesus Nummer eins haben und die Erfüllung bei ihm suchen und nicht, ich habe immer erwartet, dass der andere mich glücklich machen muss, oder, und das ist einfach ein Fehl. Also dann missbraucht man eigentlich den anderen schlussendlich, wenn man immer von ihm verlangt, dass er einem alles macht und tut und verantwortlich ist. Da macht man den anderen verantwortlich und missbraucht ihn schlussendlich eigentlich. Und so, sorry, jetzt bin ich vielleicht von deiner Frage
abgewichen. Nein, absolut. Du hast das Stichwort gegeben für die nächste Frage, schon bereits.
Okay.
Ich blende ein Bild dazu ein. Du bist nämlich auch unterdessen auch einen Sprung verheiratet. Ich glaube, es sind 5 Jahre, stimmt das, mit genau. Samuel?
Ja, genau, genau.
Ein Kind aus einer Hippie-Familie.
Ja, genau.
Möchtest du kurz etwas dazu sagen?
Ja, also genau. Ich war ja dann 4 Jahre auch alleine und habe wirklich auch, eben Gott hat mir wirklich so erfüllt und auch irgendwie Perspektive gegeben auf mich selber und auf andere, dass ich andere auch als wertvoll anschauen konnte. War dann noch im Studium mit jungen Männern, habe auch in der Notschlafstelle bei Pfarrer Sieber mit Jugendlichen gearbeitet. Und wenn ich da noch gleich drauf gewesen wäre wie früher, dann hätte ich diese Männer ja ganz anders angeschaut. Aber ich hatte, Gott sei Dank, konnte ich wirklich Freundschaften machen. Hatte nicht mehr diesen besitzergreifenden Blick oder Lust oder so, sondern das hat mich wirklich wieder hergestellt und so, dass ich mich und Menschen kostbar sehen konnte. Und darum habe ich wirklich auch nicht mehr gesucht. Also ich war wirklich auch erfüllt und glücklich, habe wirklich nicht nach einem Mann gesucht und wusste aber, also, oder habe dann gemerkt, wo Gott mir Samuel ja ins Leben gebracht hat, dass das passt, und das war auch reine Gnade, dass ich das noch erleben darf nach meiner ganzen Geschichte, dass ich jetzt verheiratet sein darf und wir haben das auch ganz anders eben angepackt, weil wir haben dann gesagt, hey, wir warten auch, wollen wir Sex warten, wir wollen jetzt und das war mir sowieso, also wo ich ihn, ja, Gott hat wirklich wiederhergestellt. Ich kam mir vor wie ein Teenager, wo ich das erste Date mit ihm hatte. Also dabei war ich irgendwie 40 und das war wirklich wie neu. Und ich habe gemerkt eben, dass auch meine Grenzen und dass ich wieder gesund funktioniere irgendwie und auch ein Schamgefühl hatte wieder. Und so haben wir uns einfach kennengelernt und Freundschaft gepflegt und alle möglichen Facetten gepflegt, bevor wir dann geheiratet haben und dann auch Sexualität.
Vielen Dank. Das wunderschöne Wiederherstellung durch das Evangelium. Das ist wunderbar formuliert. Ich möchte auf eine Sache eingehen, das wir auch im Vorgespräch besprochen haben, was eine neuere Sache ist. Du sagst ja heute von dir, du wärst keine Spinnerin. Und plädierst sogar öffentlich für Enthaltsamkeit im sexuellen Bereich vor der Ehe. Zum Beispiel hier am Bild in der Weltwoche gibt es einen Artikel von dir oder kürzlich im Schweizer Fernsehen hast du auch darüber gesprochen. Tina, ganz ehrliche Frage, warum tust du dir das an? Da holst du dich da keinen Beifall mit dieser Thematik.
Ja,
oder was ist dir da wichtig?
Also ich komme ja einfach immer mit meiner Geschichte, oder? Und ich verteufle das ja nicht, wenn jemand jetzt Sex vor der Ehe hat, besonders auch Christen, die lange irgendwie, oder die wissen, sie werden heiraten oder so. Also ich meine, aber ich finde einfach, man muss sich bewusst sein, was da passiert. Man muss sich bewusst sein, wenn man sich einlässt und wenn man sich ja wirklich buchstäblich öffnet als Frau für Sexualität, dann gibt man eigentlich einfach das persönlichste, innerste Preis und das gibt eine Verbindung und da bleibt etwas hängen und ich denke einfach, dass man sich bewusst sein soll, was man tut, auf was man sich einlässt und dass man sich wirklich auch wertvoll sieht und sich nicht einfach so schnell hingibt, ja. Aber ich bin jetzt nicht die sagt, ja, hey, ich denke einfach, bei uns war es ein Segen, bei uns war es das Richtige, es hat sich richtig angefühlt, wir wollten das wirklich aufsparen, wie das Dessert beim Essen und auch im Schutz der Ehe irgendwie halt, ja, schon auch gemerkt, und es war auch nicht mehr das Wichtigste, oder? Es ist nicht das Wichtigste. Es ist wichtig bei Beziehung auf jeden Fall oder Ehe und aber nicht das Wichtigste.
Und vielen Dank. Ja. Tina, wir kommen langsam zum Schluss. In diesem Saal sitzen junge Leute, es sitzen auch Ältere, Eltern von Kindern, es sitzen Senioren. Könntest du uns zum Schluss einfach kurz, was dir auf dem Herzen liegt, von deiner Erfahrung her für diese Generation, beginnen wir mit den jungen Generationen, dass du ihnen gerne einfach so mitgeben möchtest, was auf deinem Herzen liegt.
Ja, eben sicher nochmal, hey, du bist wertvoll, du bist einzigartig, du bist kostbar. Ich denke, auch früher hatte ich immer das Gefühl, ich verpasse etwas oder mir kann jemand etwas wegnehmen, eine Idee oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, wenn man weiß, man ist geliebt von Gott, dann muss man nicht Angst haben, dass einem etwas weggenommen wird, sondern er hat einen einzigartigen Plan, er hat einen guten Plan und manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen durchharren oder auch geduldig sein bei etwas, aber ich glaube, dass er das belohnt und ich glaube auch nicht, dass man sich eben durch das auch vergleichen muss irgendwie mit anderen, die etwas schon irgendwie haben, was man sich vielleicht wünscht. Also ich glaube, dass Gott wirklich für jeden einen einzigartigen Plan hat.
Und für Eltern, die so Teenager haben, ähnlich wie du, was ist so deine Empfehlung?
Also eben, ich bin nie in dem Sinn jetzt Mutter geworden, aber ich glaube einfach, Kommunikation ist extrem wichtig, was wir eben in der Familie nicht so hatten. Oder eben auch vor allem Konflikte besprechen und irgendwie einfach nah dranbleiben, so gut wie möglich. Und Verständnis zeigen auch für Dinge, die vielleicht man selber denkt, nein, Hilfe, schlimm oder so. Versuchen zu verstehen irgendwie.
Ja. Und jetzt noch für uns Senioren, was liegt dir da auf dem Herzen? Kurz zwei Sätze vielleicht.
Komme ich auch schon bald dazu. Für die Senioren. Einfach, soll ich sagen? Sicherlich mit allen in Frieden sein, bevor man auch geht. Also ich glaube, meine Eltern sind erst gestorben, jetzt auch vor 2 und 3 Jahren. Und was da noch passiert ist am Schluss, das war sehr schön. Und ich denke, es ist wichtig, dass man einfach über alles noch spricht, was vielleicht nicht gut war. Oder eben sich selber auch, Vergebung ist da, denke ich, ein großes Thema, dass man da einfach über alles noch spricht und aufräumt. Und mit Gott vor allem reinen Tisch macht und dann wird man auch in Frieden gehen können.
Vielen Dank. Jetzt noch die letzte Frage. In jeder Talkserie von diesen Gottesdiensten ist es so, dass wir am Ende noch ein Lied singen. Es ist immer das Gleiche, alle 3 Talksonntage. Ich blende jetzt das Lied schon ein, die erste Strophe. Du hast mir gesagt, dich hat dieses Lied schon bewegt, du hast dich mit dem Text schon beschäftigt. Ich lese ihn vielleicht kurz. Welch ein Ort, wo Gnade herrscht und nie vergisst. Welch ein Ort, wo wie ein Strom Erbarmen fließt, wo alle Liebe dieser Welt mich überströmt und sicher hält. Hier am Kreuz gebe ich mich dir ganz hin. Staunend stehe ich hier, staunend stehe ich hier. Tina, als letzte Frage, was macht dieses Lied so mit dir oder dieser Text? Was bewegt dich da? Wir singen es nachher dann.
Ja, einfach diese Gnade, wo wirklich einfach ein Geschenk ist und die man einfach wirklich nur annehmen kann und sich immer wieder hingeben, auch immer wieder abgeben, eben, hey, ich muss nicht aus eigener Kraft, ich muss nicht immer stark sein und kann mich Gott hingeben, ja, und auch immer wieder staunen. Ich habe ja auch, wo ich zum Glauben gekommen bin, habe ich so gestaunt wieder wie ein Kind. Also auch die Dinge nicht als selbstverständlich sehen, was wir haben, was wir erleben dürfen, Zeit, die ein Mensch einem schenkt, Blumen draußen, die Natur, alles, was Gott geschaffen hat, eigentlich einfach wertschätzen und kostbar sehen, ja, und dann kommt noch mein Herz schneeweiß, also auch diese Reinigung, die ich erleben durfte, wie Gott wirklich einen reinigt und wieder weiß macht und wirklich von, ja, dass wir für alles vergeben werden können, was wir getan haben oder eben vielleicht auch unterlassen haben. Also er ist der, der versöhnt, Versöhnung bringt, ja.
Schönes Abschlusswort, um Jesus kann wiederherstellen, kann das Leben wieder schneeweiß machen. Ganz, ganz herzlichen Dank.